Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Schönen guten Tag, Herr Lüthi.
Guten Morgen, Herr Huber. Wie geht's denn so?
Jo, doch, es geht soweit.
Aber nicht weiter.
Nee, nicht weiter. Aber eben das Hauptelement der heutigen Folge hat mir immer die Sicht versperrt.
Okay, jetzt kommt bei mir natürlich sofort die Frage, sind es jetzt einfach die großen Grashalme oder sind sie sowas von bekifft, dass sie nicht mehr auf dem Monitor sehen?
Ich habe die großen Grashalme vor mir, ich habe sie noch nicht geraucht.
Betonung auf noch nicht.
Aber vielleicht brauche ich das am Schluss, damit ich dann irgendwie in Ruhe einschlafen kann.
Ja, das könnte sein.
Ja, könnte sein, ja. Es heißt ja heute im hohen Gras.
Mhm.
Sie wollen sicher was zu den Symbolen sagen.
Ja, die sind dieses Mal extrem spannend. Also das erste Symbol hätte ich jetzt als Gras identifiziert.
Mhm.
Das zweite hätte ich als hohes, wehendes Gras identifiziert.
Mhm.
Und das dritte ist doch definitiv eine Kochmütze eines Nazis mit starkem Wind von links.
Okay. Ja, das ist extrem spannend. Also, was man aus den Symbolen alles herauslesen kann.
Ja, sehen Sie nur.
Warum haben die Grafiker da irgendwas verpasst oder was?
Keine Ahnung. Also wir müssen vielleicht für unsere Zuhörer noch kurz sagen, es ist dreimal das Gleiche. Weil wer die Symbole jetzt nicht gesehen hat, versteht uns Witz nicht.
Ich habe sie noch nicht übereinander gelegt, ob sie wirklich deckungsgleich sein werden.
Sind sie?
Sind sie? Haben Sie es versucht ausgeschnitten und...
Nein, ich habe das anders gemacht, indem dass ich sie hochgezoomt habe. Also eigentlich wurde es so gezeichnet, dass die ersten drei Grashalme gezeichnet wurden und nachher wurde das Ganze kopiert und hinten angehängt. Das sehen Sie nämlich zwischen dem dritten und den restlichen Grashelmen. Was ist die Mehrzahl von Halm? Helmen? Tönt komisch.
Halme, Grashalme.
Dann sehen Sie, dass der Einschnitt da oder die Abgrenzung tiefer geht als bei den anderen und das ist bei allen genau gleich.
Na, hatten Sie irgendwie Sparmaßnahmen bei den Grafikern innen?
Also ich denke, entweder Sparmaßnahme oder Fantasielosigkeit oder, was ich auch vermutet habe, dass Sie beleidigt sind auf uns.
Ach, warum denn das?
Ja, wir haben doch letztes Mal so Witze darüber gerissen, wegen dem umgedrehten Herz da.
Ja.
Wo wir ja gesagt haben, das könnten ja auch Klöten sein mit den Hormonen drin und so weiter.
Ach so, ja, stimmt, haben wir ja.
Dachten die ja, jetzt was ganz Einfaches, da können sie keine blöden Witze mehr drüber reißen. Maybe.
Ja, aber die Symbole könnten ja auch Bambus sein, oder? Nicht Gras.
Ja, ich habe mir sowieso überlegt, weil das Gras ist ja riesenhoch, also höher als ein Mensch. Was für ein Gras das sein kann. Ich habe noch nie solches Gras gesehen. Also ich rede jetzt vom wirklichen Gras, nicht von Mariano oder sonst was.
Es wäre schön, wenn das sowas wäre, so hoch.
Ja, Marihuana-Pflanzen in dieser Höhe habe ich schon gesehen, ja, aber...
Aber so viel?
Ja, so viel jetzt noch nicht, nee.
Okay. Dann haben wir doch wieder mal etwas vollbracht bei uns im Institut. Haben wir unseren Hörern schon guten Tag gesagt? Nee, glaub nicht, oder?
Sie sind doch jedes Mal sauer deswegen. Also.
Wir sind nicht bekifft. Mit den Worten begrüßen wir euch heute zu dieser Folge. Viel Spaß dabei. Lasst euch den Schauer über den Rücken rieseln.
Also vielleicht so ganz kurze Begründung, ohne jetzt den ganzen Sermon wieder zu erzählen. Wir besprechen die Netflix-Serie Love, Death and Robots und momentan sind wir in der zweiten Staffel. Oh Gott.
In der fünften Folge.
In der fünften Folge, ja. Mit dem Titel Hohen Gras.
Das nicht zu rauchen ist.
Sie haben ja vorher betont, dass wir nicht bekifft sind.
Ja.
Und wenn ich jetzt wieder an den Anfang denke, müsste man wahrscheinlich sagen, noch nicht, oder? In Ihrem Fall.
Ja, vielleicht noch nicht, ja. Wollen wir mal mit der Beschreibung beginnen?
Ja, gehen wir da mal durch.
Wir sind in der Nacht auf einer großen Ebene mit hohem Gras. Nur das Mondlicht hüllt die Umgebung in weiches Licht. In der Ferne fährt ein langer Zug durch die einsame Landschaft. Es ist nur das leise Rattern des Zuges zu hören, bis ein Pfiff der Dampflokomotive die friedliche Szenerie durchbricht. In einem Abteil eines Zuges sitzt allein Larit. Ein Mann in den 30er in einem schicken Anzug und Krawatte. Er hat eine Nickelbrille auf und liest in der Zeitung. Ein älterer Schaffner geht durch den Waggon und schaut in die Abteile, ob alles in Ordnung ist. Larit bemerkt den Schaffner und schaut ihm lange nach. Als der Schaffner verschwunden ist, wirft Larit einen Blick auf seine Taschenuhr. Es ist 20:20. Müde streckt Larit die Uhr wieder in die Tasche und gähnt. Er faltet die Zeitung und legt sie weg. Mit schläfrigen Augen macht er sich bequem und schaut in die eintönige Landschaft, die am Zug vorbeizieht.
Ja, bis jetzt hatten wir noch keine gesprochene Szene.
Finde ich gut. Ja. Also vielleicht zu dieser Szene, es ist einfach so die Einführungsszene. Und ich fand schon dort, also der Zeichenstil hat mich sofort angesprochen.
Ja.
Also weil es so nicht realistisch ist, aber trotzdem sehr schön gezeichnet. Und wenn man so die Gesichter genauer anschaut, hat man wirklich das Gefühl, die sind gemalt irgendwie. Also man hat so das Gefühl, man sieht so die Pinselstriche. Das fand ich noch ein witziger Effekt.
Total, es erinnert mich an Pappmaché. Mhm. Die Figuren, die man aus Pappmaché macht, so im Kasperle-Theater und so weiter, die haben auch zum Teil wunderschön gemachte Gesichter. Die haben mich daran erinnert. Jo, noch was zur Einführung?
Ja, eben diese beeindruckende Ebene, wo dieser Zug durchfährt.
Mhm.
Eine riesige Landschaft mit einer Bahnlinie mittendurch, wo dieser Zug vor sich hin dampft.
Ja, es ist noch eine richtige Dampflokomotive.
Ich habe mir sowieso überlegt, zu welchem Jahrzehnt gehört dieser Stil? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also das ist ja so irgendwie, kann das sein, 30, 40er Jahre?
Ja, ich würde sogar ein bisschen früher wahrscheinlich noch.
20er Jahre?
Ja, doch.
Also eben auch sehr schön gezeichnet, dieses Abteil und auch eher mit seinem Anzug, so dieser, da hat sich jemand wirklich etwas überlegt. Also dieser hohe Kragen, den er hat, der war wirklich modern zu dieser Zeit. Also das sind so kleine Details, wo ich finde, ja, da hat sich wirklich jemand was dabei überlegt. Und das finde ich sehr schön, also dass das eben total stimmig ist.
Und mein erster Eindruck war so, wow, endlich ein Film, der wie ein Comic daherkommt.
Ja, wir hatten das auch schon, aber endlich wieder mal, sagen wir mal so.
Aber so in der zweiten Staffel, ja.
Ja, da war es noch ein bisschen schwach besetzt, ja.
Ja, genau.
Nach einer Weile bremst der Zug abrupt ab. Larit muss sich am Sitz festhalten. Nachdem der Zug zum Halten gekommen ist, steht Larit auf, verlässt das Abteil. Er möchte nachsehen, wieso der Zug gestoppt hat. Im Zug ist es absolut still. Er scheint der Einzige in diesem Waggon zu sein. Deshalb geht der Larit zum nächsten Waggon, in der Hoffnung, da mehr erfahren zu können. Doch auch dieser Waggon ist dunkel und menschenleer. Deshalb beschließt er, auszusteigen. Aber auch draußen ist außer Larit niemand zu sehen. Larit fragt sich.
Warum halten wir hier an?
Er bemerkt ein Knacksen im hohen Gras neben dem Zug. Doch er kann im Halbdunkeln der Nacht nichts erkennen. Der ältere, bärtige Schaffner kommt auf Larit zu und sagt:
Bitte steigen Sie wieder ein, Sir.
Was ist passiert?
Nur ein kurzer Zwischenhalt. Und jetzt gehen Sie bitte wieder in Ihr Abteil, Sir.
Stimmt was nicht mit der Lok?
Nichts von großer Bedeutung. Es ist nur der Kessel. Es muss nur wieder genügend Druck aufgebaut werden.
Larit ist wieder beruhigt, fügt jedoch an:
Da ist sicher noch genügend Zeit für eine Zigarette.
Ja, aber laufen Sie nicht umher. Wenn wir wieder fahrbereit sind, dann gebe ich das Signal fürs Einsteigen. Aber nur zweimal, dann fahren wir ab. Mit oder ohne Sie.
Damit geht der Schaffner weiter. Larry zündet sich mit einem Zippo genüsslich eine Zigarette an.
Eine Überraschung, ne? Mitten in der Steppe plötzlich der Zug hält.
Ja, und ich finde die Begründung, die der Schaffner gemacht hat, also dass der Kessel wieder Druck aufgebaut werden muss, ein bisschen komisch, weil ja der Stopp ziemlich heftig war.
Wenn der Kessel zu wenig Druck hätte, wäre das einfach
Genau, dann hätte er so langsamer geworden, bis er irgendwann angehalten hätte. Oder wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, keine Ahnung, ich bin noch nie Dampflok gefahren. Also Zug mit einer Dampflok schon, aber noch nie auf einer Dampflok. Als Larit würde ich finden, naja.
Ja.
Aber okay, was soll's. Ist ja wahrscheinlich auch nicht so wichtig in diesem Moment.
Ja, er will ja hauptsächlich seine Zigarette anzünden.
Also Larry ist mir sehr sympathisch, genau gleicher Suchthaufen wie ich.
Rauchend steht Larry am Zug und sein Blick schweift über das hohe Gras im Mondlicht der endlosen Ebene. Plötzlich bemerkt er ein Raschen im hohen Gras und einige Grashalme bewegen sich, doch er kann nichts Genaueres erkennen. Er beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen und geht in das Grasfeld. Die Grashalme überragen ihn bei Weitem. Deshalb muss er sich wie in einem Dschungel durchs Feld pflügen. Nach einigen Metern bleibt er unsicher stehen. Denn der Schaffner hat ihm ja gesagt, dass er beim Zug bleiben soll. Doch seine Neugier treibt ihn weiter. Er denkt, er kann eine Figur im hohen Gras vor ihm erkennen. Doch nachdem er sich der Stelle nähert, stellt sich heraus, dass es nur Spiegelungen des Mondlichtes auf den Blättern gewesen war. Larit muss über sich selber lachen. Da hört er den Schaffner rufen.
Einsteigen bitte!
Larit tritt seine Zigarette aus und will wieder zurück zum Zug gehen. Doch dann raschelt es nicht weit von ihm und er sieht, wie sich zwischen den Grashalmen etwas bewegt. Nun packt ihn die Angst. Er geht aufgeregt in die Richtung des Zuges zurück. Doch im hohen Gras sieht alles gleich aus und Larit muss sich eingestehen, dass er sich verirrt hat.
Oh nein! Shit!
Durch Hochspringen versucht er herauszufinden, ob er in der richtigen Richtung unterwegs ist. Jedoch sieht er nur die Weiten des hohen Grases. Panisch versucht er durch Rufen den Schaffner auf sich aufmerksam zu machen.
Hallo, hallo, ich bin hier, können Sie mich hören?
Doch es gibt keine Reaktion auf sein Rufen. Er fängt an zu rennen in der Hoffnung, doch auf dem richtigen Weg zu sein und den Zug zu erreichen. Da hört er den Schaffner in der Ferne rufen.
Einsteigen bitte.
Da erkennt Larit, dass er in die falsche Richtung rennt. Er dreht um und ruft in großer Panik.
Warten Sie! Ich bin hier! Warten Sie! Bitte warten Sie!
Er ist sich nicht sicher, ob er nun die richtige Richtung rennt und stoppt erneut.
Scheiße! Scheiße! Scheiße!
Er rennt wieder in eine andere Richtung. Plötzlich hört er ein tiefes Schnauben ganz in der Nähe von ihm. Er stoppt verwundert und schaut sich um.
Was?
Er sieht durch das Gras eine hässliche Kreatur, die am Boden kniet.
Was zum Teufel?
Die Kreatur richtet sich langsam auf.
Oh mein Gott!
Die Kreatur dreht sich zu ihm um und faucht. Sie ähnelt einem Menschen, jedoch hat sie im Gesicht weder Augen noch eine Nase. Larit schreit und will davonrennen. Doch hinter Larit erscheinen noch weitere dieser Kreaturen. Larit duckt sich und versucht sich zu verstecken. Doch die Kreaturen haben ihn bereits gesehen und versuchen ihn zu erwischen. Larit rennt schreiend davon. Plötzlich stolpert Larit hin und fällt in ein großes Loch. Dabei verliert er seine Brille. Ohne Brille kann Larit im Dämmerlicht nichts mehr erkennen. Tappend und in Panik versucht er, die Brille wiederzufinden.
Nein, 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 nein!
Doch nach wenigen Augenblicken kann er die Brille ertasten. Er setzt sie wieder auf. Ein Glas ist zerbrochen. In diesem Moment kriecht einer dieser Kreaturen direkt vor ihm aus dem Boden. Larit versucht zu fliehen und wieder aus dem Loch zu klettern. Die Kreatur packt ihn am Bein und zieht ihn wieder runter. Larry dreht sich um und die Kreatur stößt ein fürchterliches Gebrüll aus. Larry gelingt es, einen Stock zu packen, mit dem er wild auf die Kreatur einschlägt. Doch es erscheinen weitere dieser Kreaturen. Mit allen Kräften versucht er sich gegen die Angriffe zu wehren. Es gelingt ihm, aus dem Loch herauszukrabbeln. Die Kreaturen folgen ihm und packen ihn an den Füßen. Larry tritt wie wild um sich und versucht sich zu befreien.
Hau ab!
Nach einigen Treffen kann er sich vom Griff der Kreatur lösen und rennt davon. Die Flucht durch das hohe Gras ist jedoch schwierig. Deshalb bleibt er nach kurzer Zeit außer Atem stehen und versucht sich zu orientieren.
Oh mein Gott, der Zug!
Durch das hohe Gras kann er in der Ferne die Lichter des Zuges erkennen. Er rennt darauf zu, hört jedoch, dass er von den Kreaturen verfolgt wird.
Hey, warten Sie da! Hey, warten Sie!
Der Zug hat sich bereits in Bewegung gesetzt.
Warten Sie da!
Larit rennt so schnell er kann und erreicht den Bahnhof. Doch da wird er von einer der Kreaturen, die sich auf ihn stürzt, erwischt und umgeworfen. Die Kreatur hat ihn fest im Griff und brüllt über ihre Beute. In diesem Moment stößt eine weitere Kreatur heran. Es entsteht ein heftiger Kampf zwischen den beiden. Larit versucht, den ganzen Tumult zu fliehen. Jedoch realisieren die Kreaturen das und stürzen sich wieder auf ihn. Die Situation für Larit scheint nun hoffnungslos zu sein.
Ja, er hat ein Problem.
Definitiv.
Ein größeres.
Ja, also mindestens, hab's mal gezählt, 5 oder 6 gleichzeitig.
Ja, und sie sind ja so grau gezeichnet irgendwie, so eben gesichtslos irgendwie, so mumienartig irgendwie. Mhm. Und ja, wenn sie fauchen, dann machen die das Maul auf, so mit riesigen spitzen Zähnen. Also denen möchte ich auch nicht begegnen.
Ja, und sie kommen ja aus ihren Erdlöchern hervor.
Also sehr erdige Typen.
Im Jargon, das Horror-Jargon, sagt man den Ghouls. Könnten ja Ghouls-ähnliche Wesen sein.
Ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht zu dieser Folge hätten Herr Kuster einladen sollen. Er als Botenspezialist kann ja vielleicht etwas dazu sagen.
Ja, aber wir können ihm ja mal das vorab zusenden und dann kann er mal eine Bodenanalyse machen.
Ein Loch für die Kreaturen, oder? Er ist ja so ein Lochmacher.
Ja, er macht ja immer Löcher. Er macht ja immer Löcher im Boden. Ach, ein Gruß an Herrn Kuster. Hat er keine Zeit gehabt, hä?
Ja, unsere Hörer kennen Herrn Kuster noch gar nicht. Kommt alles noch.
Das war jetzt ein Teaser, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es lohnt sich, Herr Kuster zuzuhören. Er ist wirklich Spezialist für Boden und Löcher.
Ein Lochspezialist.
Ja. Also im Golf sagt man einlochen, aber wir meinen nicht das.
Nein, er locht ja nichts ein, er macht die Löcher, also er ist ein Lochmacher.
Genau. Also wer jetzt ganz verwirrt ist, keine Angst, es kommt noch. Was ist mit dem armen Larit?
Überlebt es oder nicht?
Die Kreaturen haben Larit fest im Griff. In der Zwischenzeit sind weitere Kreaturen aufgetaucht und scheinen sich mit den anderen um die Beute zu streiten. Ein riesiges Gebrüll der Kreaturen ist zu hören. Plötzlich wird die Szenerie vom Fackellicht erhellt. Die Kreaturen unterbrechen ihre Streitigkeiten und schauen in die Richtung des Lichtes.
Verzieht euch!
Der Schaffner nähert sich und schwingt eine große Fackel.
Haut endlich ab!
Die Kreaturen scheinen sich vor dem Feuer der Fackel zu fürchten und weichen zurück. Dadurch gelingt es Larit, sich kriechend aus dem Getümmel zu lösen. Der Schaffner wirft die Fackel in die Gruppe der Kreaturen, die ängstlich zurückweichen. Er packt Larit am Arm und zieht ihn hoch. Beide rennen dem noch langsam fahrenden Zug hinterher und können ihn knapp erreichen. Die Kreaturen realisieren, dass sie ihre Beute verloren haben und ziehen sich unter frustriertem Gebrüll ins hohe Gras zurück. Außer Atem, aber in Sicherheit sitzen Larit und der Schaffner am Gelände des letzten Waggons und schauen den Kreaturen nach.
Die mögen kein Feuer. Feuer mögen die ganz und gar nicht.
Was sind das für Dinger?
Wenn Sie mich fragen, waren die meisten von denen mal Menschen. Vielleicht haben sich manche von ihnen in den Weiten verirrt. Vielleicht sind andere an der falschen Stelle aus dem Zug ausgestiegen. Ich weiß es nicht.
Das ist schon mal passiert?
Es passiert immer wieder. Der Kessel verliert den Druck immer an der gleichen Stelle. Und dann öffnet sich eine Art Türe da draußen. Ich glaube, es ist eine Art Portal.
Der Schaffner dreht sich um und will in den Waggon zurückgehen. Doch er bleibt nochmals stehen und wendet sich an Larit.
Sir, am besten erzählen Sie niemand davon. Man wird Ihnen eh nicht glauben.
Damit verschwindet er im Waggon. Larit schaut in die nächtliche Landschaft und hört von Weitem das Brüllen der Figuren. Ende.
Das war eine kurze Folge irgendwie, oder? 11 Minuten war sie, oder?
Ja, 11 Minuten, aber ich habe gesehen, dass der Abspann 2,5 Minuten war. Also sagen wir 8 Minuten. Wir haben jetzt schon länger darüber gesprochen als die 8 Minuten.
Ja, klar. Also wir brauchen immer das Doppelte. Ja. Ja, gehen wir zuerst durch die Fakten durch, bevor wir uns da äußern.
Genau.
Weil es ist doch eine sehr spezielle Folge, wenigstens für uns. Es war nur ein Cliffhanger.
Okay, machen Sie weiter.
Also zu den Fakten grundsätzlich, also Originaltitel haben wir gesagt, The Tall Grass, Länge 11 Minuten, eben mit Abspann und so weiter und so fort. Drehbuch war John R. Lansdale. Der ist am 28. Oktober 1951 in Gladwater in Texas, USA geboren. Er konzentrierte sich als Schriftsteller um Kriminalhorror und Science-Fiction-Romane. Und wir kennen ihn bereits, natürlich.
Ja, natürlich.
Er hat auch die sehr, sehr gute Folge Nacht der Fische und die Müllhalde hat er das Drehbuch geschrieben und beide sind ja bei uns sehr hoch im Kurs.
Genau. Und beide leben nebst dem detailreichen, nebst dem Zeichenstil, auch von der sphärischen Aussage, die da entsteht. Also, ja.
Ja, und auch die Story, sauber aufgebaut. Also, war sowohl bei Nacht der Fische, also das ist so das Vater-Sohn-Verhältnis, wo wir ja immer noch nicht wissen, ist das war das wirklich Vater oder Sohn, aber egal. Also diese Auseinandersetzung, die eigentlich für die Geschichte gar nicht so wahnsinnig relevant war, aber trotzdem ja eben sehr gut. Eben so eine Nebengeschichte, die eben sehr gut funktionierte. Und bei der Müllhalde, so dass nicht nur die Hauptgeschichte, dass eben die Müllhalde da konfisziert werden soll, sondern eben auch das Verhältnis zwischen der Plastikpuppe, dem Müllhaldenbesitzer und seinen Kollegen.
Absolut, absolut, ja.
Also Joe R. Lansdale. Ich habe mir das zwar schon mal vorgenommen, aber ich muss unbedingt mal herumschauen, was der sonst noch so alles geschrieben hat. Ich werde mir da einiges herunterziehen und lesen. Der kann was. Ich mag den. Ich mag den Stil.
Wirklich, hat mich auch fasziniert. Dann haben wir noch
die wichtigste Person überhaupt?
Der Regie?
Mhm.
Den Simon Otto. Und da habe ich gestaunt. Simon Otto ist ein Schweizer.
Mhm.
Wow.
Ja, sicher im Moment der berühmteste Filmregisseur, den wir in der Schweiz haben. Oder gehabt haben. Ich habe keine Ahnung, ob der noch in der Schweiz wohnt oder nicht. Keine Ahnung. Aber man sieht ihn immer wieder und natürlich im Schweizer Fernsehen, wenn er wieder irgendwo irgendwas gewinnt oder auftaucht. Jedes Mal Tagesschau groß. Und ja, wir Schweizer sind stolz auf ihn.
Absolut, absolut.
Und was ich gar nicht gewusst habe, das ging irgendwie an mir vorbei, dass er auch die Trickfilme How to Train Your Dragon von DreamWorks, kennen Sie sicher, finde ich eine extrem schöne Animation, also so Film ist ja eine ganze Serie, riesengroß, dass das auch von ihm war, das wusste ich gar nicht. Da bin ich auch Riesenfan davon, es war so ein bisschen eine Kindergeschichte, aber wirklich super schön gemacht und wer gerade in den Festtagen jetzt noch Zeit hat und das noch nicht gesehen hat, ein großer Tipp, ja, für Jung und Alt, How to Train Your Dragon, findet man überall.
und das finde ich sehr gut, Herr Lüthi, es sagen, wenn man schon 20 Mal andere Weihnachtsfilme gesehen hat, lohnt sich etwas anderes zu sehen.
Hat nichts mit Weihnachten zu tun.
Nein, aber es lohnt sich.
Ja, unbedingt, unbedingt.
Dann haben wir noch das Animationsstudio.
Ja.
Axis Studios wurde 2000 gegründet mit der Niederlassung in Bristol und London. Die Studios bestehen aus drei spezialisierten Einzelstudios. Das Axis Studios erstellt animierte PC.
CG, halte.
CG, Entschuldigung.
Computer Graphics.
Danke, ich bin ein Stück gescheiter. Das Studio Flaunt arbeitet in den Bereichen Unterhaltung, Broadcast und Werbung. Und das Studio Axis, helfen Sie mir bitte.
Keine Ahnung, wie man das ausspricht. VFX.
Liefert hochmoderne visuelle Effekte für das Fernsehen. Hat auch die Folge Helfende Hand produziert. Wissen wir noch, das ging da um die Astronautin.
Die ihre Hand zurücklassen musste.
Dann kommen wir zu den Figuren, Larit.
Wurde von Joe Dimpsey gespielt. In den Shownotes ein Bild. Er sieht gar nicht aus wie Larit eigentlich.
Nee.
Irgendwie anders, aber ja. Joe Dimpsey ist am 22. Juni 1987 in Liverpool, England geboren, also ein Engländer. Er ist ein britischer Schauspieler, bekannt durch seine Rolle als Chris Miller in der britischen Fernsehserie Skins, Otna, und Gendry in Game of Thrones. Da ich leider Game of Thrones hat mich noch nie gepackt, darum keine Ahnung, ob er gut war oder nicht.
Game of Thrones habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe die Fanfare vergessen mit dem Bild. Tata, wir haben ein Bild. Was wissen Sie über Armin Schlagwein? Das war der deutsche Sprecher.
Ja, also Armin Schlagwein ist natürlich auch jemand, den man, nein, nicht kennen muss, aber gehört haben muss. Er ist 1974 in Bad Neuenahr geboren. Er hat die Bayerische Theaterakademie in München absolviert. Armin Schlagwein wurde bekannt durch seinen Auftritt in Tatort, Der Alte und Der Weg zum Glück. Er ist in der Synchrondatei mit 795 Rollen verzeichnet. Das sind zwar nicht sehr viele, aber wir haben unter anderem auch einen Link zu seiner Agentur, Agentur Dietrich, und dort sind Beispiele drin. Und jeder, der auch ab und zu mal Hörbücher hört, der kennt diese Stimme. Also das ist so eine Stimme, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das in meinen Hörbüchern liegt oder an was das liegt. Ich habe das Gefühl, in jedem zweiten Hörbuch ist der drin.
Mal auf dem Umschlag nachsehen, ob er das ist.
Ja, ist er. Definitiv habe ich schon nachgeschaut bei diversen. Nein, es ist einfach eine sehr angenehme Stimme.
Ja.
Und ich finde auch, hier hat er den Larry sehr schön gesprochen. Also, weil es ist ja nicht eine einfache Stimme mit der Panik und so weiter und so fort. Und sehr sauber, klar. Also, man versteht immer alles. Ja, ich finde ihn echt gut.
Leider gibt es hier kein Foto.
Ja, also keines lizenzfreies. Der Schaffner wurde gesprochen von Steve Pacey.
Er ist ja ein bisschen älter, er ist ja 1957 geboren, am 5. Juni, ist ein englischer Schauspieler, der primär durch seine Rolle als Del Taran in der Science-Fiction-Serie Blake Seven bekannt wurde.
Sagt mir gar nichts. Also ich habe das Ganze auch auf Englisch geschaut und eine schöne Stimme, hat mir sehr gefallen, also eine angenehme Stimme, passt auch zum Charakter, also so dieses leicht grummelige Schaffner da. Ja, sehr schön.
Aber Sie wissen sicher auch noch mehr über Bernd Vollbrecht.
Ja, klar. Ich nehme nicht an, dass jemand, der sich mit Hörspielen oder deutscher Sprache und so weiter auseinandersetzt, Bernd Vollbrecht nicht kennt. Der ist nämlich am 20. Dezember 1953 geboren, Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Bernd Vollbrecht absolvierte Hochschule für Musik, bla 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 bla, kann man alles nachhören. Er war vor allem auch die Stimme des 12. Doctor Who, gespielt von Peter Capaldi, also der letzte große Doktor. Jetzt ist es ja eine Frau inzwischen, also der letzte männliche Doktor, den wir bis jetzt hatten. Und auch da eine superschöne Stimme. Und er ist in der Synchrondatei mit 2441 Rollen drin. Also überall, wo ich den lieben Armin Schlagwein nicht in einem Hörbuch habe, ist garantiert Bernd Vollbrecht drin. Das ist auch jemand, den ich unbedingt gerne mal kennenlernen würde. Also falls er mir zuhört, falls er irgendwann mal in der Schweiz ist, bitte bei mir melden. Ich lade sie zum Essen oder zum Trinken oder was auch immer ein. Weil das ist auch so eine wunderschöne Stimme. Dieser Mann kann was. Er hat so viele unterschiedliche Stimmen auch gesprochen. Wer das mal anhören will, so Beispiele unter dem Link Stimmgerecht. Bei uns in den Shownotes findet man da ganz viele Beispiele und die meisten werden draufklicken und finden, ach, das ist der. Das ist auch seine Stimme, kennt man.
Ja, klar.
Und sonst hat man ein Problem.
Und wenn wir jetzt Quartett spielen würden, das wäre eine super Karte mit 2441 Rollen. Und im Quartett sticht sie sicher manche Karte aus. Was wollen wir noch weiter dazu sagen? Kann man nachlesen?
Ja, mehr Figuren gab's nicht und darum...
Gut, es gab die Kreaturen, die gab's schon.
Ja gut, aber das war jetzt einfach Gekrächze und Gebrülle und so weiter und so fort. Ich nehme an, das sind Soundeffekte und nicht Stimmen. Nehme ich an, keine Ahnung.
Ja, wir hatten das auch schon, dass wir verschiedene Stimmen hatten, die ja Stimmen waren, aber keine Information dazu, wer das überhaupt war. Wollen wir schon zu der Bewertung kommen, oder?
Nein, machen Sie doch zuerst Ihre Comic-Empfehlung.
Warum habe ich den Comic ausgewählt? Das hat verschiedene Begründungen. Einerseits das Dimensionstor. Das kommt ja im Comic vor und es kommt in der besprochenen Folge vor. Zweitens ist da etwas, es scheint normal und doch ist es nicht normal. Da passt der Comic sehr gut dazu. Es geht um den Comic Horst Katzmeier in der fünften Dimension und der Haifisch hat Zähne. Kehren wir doch zurück zu unserer Familie mit dem Vater als Versicherungsvertreter mit dem Leoparden-Outfit. Wir hatten ja ihn schon im Pepita-Problem. Die Familie im gemütlichen Beisein, die Mutter war im Supermarkt und hat im Supermarkt zum Aktionspreis Mammutsteak gekauft, welche im Gletscher gefunden wurde und aufgetaut ist. Leider zieht der Duft der Mammutsteaks einen Haifisch aus der fünften Dimension an. Der Hai überrascht die Familie beim Abendessen und schnappt sich eines der Kinder und verschwindet wieder. Horst Katzmeier ist wild entschlossen, seinen Sohn zu retten. Doch wie kommt er in die fünfte Dimension? Ihm zur Seite steht Leonardo da Vinci. In einer völlig abgedrehten Odyssee durch die fünfte Dimension erlebt Horst Katzmeier unglaubliche Geschichten. Und das Unglaubliche ist ja auch hier wie dem hohen Gras mit den Kreaturen. Das waren so die drei Cliffhanger, die ich gebraucht habe, um einen Comic dazu zu finden. Sie haben Fragen, Herr Lüthi?
Ja, ich habe nämlich ein bisschen nachgeschaut, weil dieser Katzmeier kam mir doch irgendwo bekannt vor. Sie haben schon mal das Pepita-Problem, das Abenteuer des Herrn Katzmeier empfohlen.
Genau, das habe ich, ja.
Und die Abenteuer des Herrn Nachbarn, das Pepita-Problem, haben Sie also in zwei Folgen empfohlen. Ist das jetzt etwas Neues oder das Gleiche?
Nein, das ist was Neues. Es ist der Pepita-Problem, geht ja darum, da fährt er ja mit seinem Auto über die Hochspannungsleitung, um den Stau zu umgehen.
Ah ja, klar, das war der, ja.
Und hier ist es tatsächlich so, der Haifisch aus der fünften Dimension entführt eines seiner Kinder.
Ist aber die gleiche Figur.
Es ist die gleiche Figur. Das ist der Versicherungsvertreter im Leopardenmantel. Ja, hat sogar die gleiche Brille wie unsere Hauptperson, Villarit. Der Comic passt vielleicht auch zum Gras, das man rauchen kann. Ist wirklich surreal. Und auch die Surrealität kommt ja auch im hohen Gras, wenn die Kreaturen aus dem Boden kommen und dich fressen wollen, ist ja auch ein bisschen surreal.
Ja.
Irgendwie passt das noch dazu. Und muss ich ehrlich sagen, so wie unser Autor mein Liebling wird, ist natürlich Buck, von dem der Horst Katzmeier steht, ist natürlich mal auch einer meiner Lieblinge im Comic.
Ja, ich habe gerade das Cover vor mir. Ja, witzig gezeichnet, eindeutig. Ich gehe davon aus, dass der Zeichner ein paar Kilos zu viel hat.
Könnte sein. Ich habe noch nie ein Foto gesehen. Wäre mir auch sympathisch. Ist ja wie, ich habe auch ein paar Kilo zu viel, ja.
Ja, weil alle Figuren, die ich da sehe, inklusive Kinder und so weiter, die sind irgendwie sehr rundlich.
Ja, okay, why not? Geht dann schon in Richtung Rembrandt-Figuren, oder? Zur Bewertung?
Mhm.
Ich muss sagen, mir gefällt die Folge.
Weil sie nach Comic ist.
sie ist noch Comic, das ist einerseits, aber sie bringt auch eine gute Stimmung rüber. Die Story, die stimmt. Es ist eigentlich spannend gemacht mit wenigen Effekten, die man da sonst immer sieht und macht und tut und weiß Gott was wie. Mit einer sehr reduzierten Sprache, Erzählsprache, Zeichnungssprache. Sehr gut gelungen. Es erinnert mich etwas, die Geschichte, nicht an Anlehnung, aber es so irgendwo Richtung Edgar Allan Poe. Ist mir so in den Sinn gekommen, als ich das mehrmals gesehen habe. Und ich werde sicher noch unter dem Bett nachsehen, ob da nicht irgendwelche Löcher im Boden sind. Vielleicht brauche ich das Gras doch zur Beruhigung. Falls ich die nächste Folge nicht auftauche, bin ich in der fünften Dimension.
Und kämpfen gerade mit einem Haifisch.
Ja, nicht nur. Es gibt noch andere Sachen da.
Also bei Ihnen beide Daumen hoch. Also habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, beide.
Mir hat die Folge eigentlich auch sehr gut gefallen, weil sie ist sehr kurzweilig geschrieben, also sie ist kurz und trotzdem schlüssig. Und man hat nie das Gefühl, es wurde irgendwo etwas gespart oder irgend sowas. Es ist eine absolut runde Sache. Nichts Überflüssiges dabei, aber auch nichts eben zu viel weg oder irgend sowas. Die Stimmung gefällt mir sehr schön, also diese Nachtstimmung, die trotzdem durch das sehr helle Licht nicht einfach so ein Trick war, wie man ja in der Vergangenheit schon mehrfach hatte, dass einfach alles im Dunkeln gemacht wird, damit man weniger animieren muss. Ich finde auch die Figuren wunderschön gezeichnet, alles zusammen. Also eine kurze, runde, klare, einfache Geschichte. Obwohl, sie ist sehr spannend, also diese Verfolgungsjagd von diesen Kreaturen zu Lerith, die ist sehr spannend gemacht und man hat so im ersten Moment das Gefühl, um Himmels Willen, um Himmels Willen. Ja, für alle die Empfehlung, die vielleicht ein bisschen ein verletzliches Gemüt haben, ist vielleicht nicht etwas, das man so knapp vor ins Bett gehen anschauen sollte. Ja, weil sonst schläft man wahrscheinlich nicht sehr gut oder man muss 300 Mal ins Bett schauen, ob eben keine Löcher da sind.
Ja, was ist denn Ihre Meinung jetzt dazu? Also mit den Daumen meine ich.
Es gibt keinen Grund.
Sie tun sich ein bisschen schwer.
Ja, weil es ist eben doch ein bisschen Gewalt, obwohl eben kein Blut floss oder unnötige Gewalt, also wo irgendwie so ja Blut spritzt und irgendwie unnötigerweise irgendwelche Körperteile abgerissen werden oder irgend sowas. Gibt's nicht, oder? Sagen wir so, es ist nicht hundertprozentig mein Stil. Weil es ist so eine Jagdszene, ein Verfolgungsfilm an und für sich. Aber ich finde im besten Willen keinen Grund, wieso, dass ich nicht zwei Finger hoch bewerte.
Also Sie machen jetzt zwei Finger, nicht zwei Daumen?
Zwei Daumen hoch.
Ach so. Trotzdem, dass nicht Ihr Stil ist.
Ja. Es ist nicht mein Lieblingsfilm, aber es ist jetzt wirklich hier eine reine Geschmackssache.
Mhm.
Und für das, für meinen Geschmack kann ich niemanden mehr verurteilen. Das geht nicht.
Ich finde sehr lobenswert, dass Sie sehr sachlich die ganze Geschichte bewerten.
Wieso wundert Sie das? Was haben Sie für ein Bild von mir?
Eben keins. Ja, das wär's. Noch Fragen?
Nee, eigentlich nicht. Wir müssen jetzt uns mit, ja, passend zur Weihnachtszeit, uns mit einer Bescherung auseinandersetzen, damit wir Anfangsjahr dann euch erzählen können, wie die Folge 6, nämlich Bescherung, ob das was ist oder nicht und was das für eine Bescherung ist.
Einen Teaser kann man geben. Neugier lohnt sich nicht. In der Folge 5 und in der Folge 6.
Das ist die große Erkenntnis der zweiten Staffel. Keine Neugier.
Genau, keine Neugier. Schaut nicht unters Bett, schlaft einfach ein. Und somit sage ich auch von meiner Seite aus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder zuerst Zuhörerinnen und Zuhörer, gute Nacht, schlaft gut und schaut nicht unters Bett.
Tschüss.